Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Crop FM aus dem verregneten Graz. Der Titel der heutigen Sendung ist Chemtrails und mein Gast ist Gabriel Stetter. Immer gibt es den CropCom, mit dessen Hilfe sich Zuhörer dieser Sendung live am Gespräch beteiligen können. Wie immer erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.mur.at und dann ganz oben auf CropCom klicken. Ich und mein Telefongast, eigentlich nur ich, sehe in diesen Chat ein und ich reagiere auf Fragen und Anregungen. Ja, und eine große Frage, die mich in den letzten Jahren immer beschäftigt hat, sind Chemtrails. Ich habe also dieses Phänomen über Jahre beobachtet und bei mir heute am Telefon zu Gast, wenn alles klappt oder geklappt hat, ist Gabriel Stetter. Hallo Gabriel.
Ja, hallo. Hallo. Jetzt klappt alles. Hallo
Tarek. Ja, wir haben da wieder mal leichte Störungen auf der Leitung, aber okay. Ja. Schauen wir da. Also wie gesagt, ich beobachte dieses Phänomen und seit Jahren und ich habe, nachdem ich ein Hans Gucki in die Luft bin, sehr oft Gelegenheit dazu und habe letzten Freitag auch das vermeintliche Glück gehabt, sowas einzufangen und habe das auch auf die Website gestellt, habe darauf auch sehr interessante Reaktionen erhalten von Lesern bzw. Hörern und tja, ich habe dann den ersten deutschsprachigen Artikel, den ich dazu gefunden habe, der war eben in der Raum und Zeit. Eben dein Artikel, Gabriel, und den habe ich sehr interessiert gelesen und ich auch ein paar Bekannten weitergegeben, die das alles sehr spannend gefunden haben. Und heute bist du hier. Vielleicht, wenn ich dich kurz vorstelle, du bist da 1960 geboren und aufgewachsen unter dem klaren Himmel des südlichen Afrikas. Ja. 1972 übersiedelt in die Schweiz, nach dem Abitur, Lehr- und Wanderjahre in den USA und Australien, sowie Studien in Soziologie und Ethnologie. Geprägt vom Denken um Chomskys und dem symptomatologischen Erkenntnisweg Rudolf Steiners, arbeitest du als Bibliothekar und hast daneben eine Tätigkeit als freier Journalist. Jetzt natürlich die Frage, ich meine, wie kommt ein freier Journalist und Bibliothekar auf das Thema Chemtrails?
Ja, also was man da noch vielleicht noch dazu fügen kann, ist, dass ich das Glück hatte, vor ein paar Jahren ein bisschen Geld zu erben. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, einen guten Teil meiner Zeit, meinen Studien da zu widmen. Also ich bin nach wie vor sehr interessiert an politischen Prozessen und was mich da vor allem interessiert, ist die Machtfrage. Und damals habe ich durch den Sohn meiner Freundin das Internet kennengelernt. Das war vielleicht vor, was soll ich sagen, etwa 4 Jahren. Und da habe ich gleich gemerkt, das ist ein Informationsweg, ein Informationskanal, der ausgeschöpft werden will. Es ist zwar mit sehr vielen Gefahren verbunden, dass man da falschen Nachrichten so nachgeht und so weiter, aber ein unglaublicher Fundus und habe mich da angefangen mit diesen machtpolitischen Fragen zu beschäftigen und bin da ziemlich bald mal neben der ganzen Frage des 11. September auf die Chemtrails gestoßen und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Also ich habe zuerst den Eindruck gehabt, also es gibt ja einen Haufen Sachen, die aus den USA stammen, die durchaus mit Vorsicht zu genießen sind. Das habe ich da auch gemacht. Und dann hat sich das aber dann ziemlich schnell erhärtet, als ich das hier auch gesehen habe. Und
war das ein Schock für dich? Hast du
ja, das würde ich mal behaupten. Ja, das war ein ziemlicher Schock, weil ich kannte diese ganzen, also die ganzen Beschreibungen, wie das Phänomen aussieht. Und ich bin hier in Basel am Rhein zu Hause und ich laufe da mal über diese Rheinbrücke, die alte Rheinbrücke rüber und dann sehe ich das Phänomen. Und ich muss sagen, also ich habe einige Jahre zuvor damit verbracht, jeweils zu gucken und da war nichts und plötzlich war das da.
Das heißt, du hast vorher dieses Phänomen nicht beobachtet, da wird immer behauptet, dass also diese Kondensstreifen auch auf natürlichen Wege unter Anführungszeichen länger stehen bleiben können und sich ausbreiten.
Ja.
Aber du hast also davor dieses Phänomen, das auch ich also letzten Freitag dokumentiert habe, noch nicht beobachtet und
es
gibt es es gibt, also nach meinem Wissen gibt es eben keine, sagen wir mal, wie sagt man da, atmosphärische Erklärung dafür, für das Verhalten dieser Chemtrails, denn was ich also weiß davon, mir haben ein bisschen interessiert, sie treten bei, glaube ich, Temperaturen unter minus 70 Grad auf und bei Luftfeuchtigkeit so unter 30%, aber bleiben dann nur wenige Minuten. Aber ich meine, sehr interessant vielleicht auch, ich habe da relativ viel Feedback auch bekommen auf die Ankündigung der Sendung, unter anderem ein Mail einer Dame aus Basel, der sich hier vorlesen möchte.
Die kenne ich ja.
Ja, ihre Aufnahmen stimmen genau mit den Beobachtungen über Basel und Region überein. Es hat bei uns überhaupt nichts mit Gewitterfronten zu tun. Im Gegenteil, wir haben eine nie dagewesene Trockenperiode. Das sagt sie deshalb, weil ich das auch in dieser kurzen Episode, die ich da ins Netz gestellt habe, verlinkt sind die Sachen übrigens über die Startseite, also ceuropfm.mur.at und dann sieht man unten den Link auf den letzten Freitag quasi und auch auf Bilder, die du mir zugeschickt hast, Gabriel. Also im Gegenteil, wir haben eine nie dagewesene Trockenperiode. Seit Juli 2003 hat es sozusagen nie mehr geregnet. Der Himmel ist vorwiegend blau, das heißt meistens weißlich. Die Chemtrails fliegen bei schönem Wetter, nach meinen Beobachtungen, sobald es durch den unbewölkten Himmel sehr heiß würde. Durch den Artikel im Raum und Zeit wurde auch in Basel viele tausende Menschen alarmiert und können nun die schon lange beobachteten Chemtrails erklären. Anfragen an Flugplätzen, Behörden und so weiter fallen auf Unverständnis und werden mit Verschwörungstheorie abgetan. Allerdings habe ich noch keine einzige schriftliche Aussage einer Behörde oder eines Flugplatzes, dass es keine Chemtrails sind. Die Aufregung hier ist groß, vor allem weil niemand darüber berichten will. Das heißt, der Chris Haderer kommt jetzt auch gerade bei der Tür herein.
Hallo.
das ist also. Es gibt also doch nicht nur Spinner wie mich, die diese Dinge beobachten, sondern sehr viele andere Menschen. Es ist auch der Chat heute voll damit. Ich werde dann gleich einmal darauf eingehen. Aber wie viele glaubst du, wie viele Menschen sind eigentlich darauf aufmerksam geworden?
Also wie viele ich meine, dass da darauf aufmerksam geworden sind? Also ich denke jetzt mit dem Artikel. Also ich muss natürlich auch sagen, ich war also sehr schockiert genauso über den Zustand, dass es da überhaupt niemanden gibt, der bis jetzt darüber berichtet hat. Das war für mich etwas so schockierend wie die Chemtrails selbst, dass es ausgerechnet die Sache irgendwie an mir hängen geblieben ist. Das ging jetzt so in etwa ein Jahr, bis dann Raum und Zeit die Geschichte aufgegriffen hat. Ich habe hier in der Schweiz etwa 200 Mal eine Urfassung meines Textes verschickt. Ich habe das an alle Umwelt- und sonstige Behörden, ich habe das an Kantonschemiker, Kantonsärzte, sämtliche großen Schweizer Tageszeitungen, alle großen Magazine etc. etc. Also was man sich vorstellen kann, Greenpeace etc. Und die waren alle überhaupt nicht interessiert. Also es kam wirklich praktisch aus ein paar dummen Bemerkungen und ein paar blöden Briefen, kam gar nichts zurück. Und jetzt aber mit dem Artikel von Raum und Zeit muss ich also sagen, dass da doch schon einiges bewegt worden ist. Das sehe ich an den Reaktionen, die ich bekommen habe, die Briefe, die ich kriege. Und das sieht man vor allem auch daran, dass jetzt Raum und Zeit eine Neuauflage, eine Sondernummer Chemtrails gemacht haben.
Richtig, genau. Also es gibt jetzt eine, nach dem Artikel, der offenbar sehr eingeschlagen hat, gibt es jetzt eine weitere Ausgabe. Und auch diese Ausgabe vom Jänner, Februar dieses Jahres ist neu aufgelegt worden. Ne?
Also einfach der Artikel mit den Leserbriefreaktionen.
Ja, und der Artikel ist übrigens auch von der Website aus verlinkt. Den kann man sich gratis herunterladen als PDF.
Also ich hoffe, das ist wieder hergestellt worden, weil das war ja ein paar Tage lang nicht der Fall.
Also ich habe jetzt...
Ein
Hörer hat mir einen Link zugesendet und der hat zumindest gestern noch funktioniert. Also ich hoffe, er funktioniert.
Also bei Raum und Zeit.
Ja, genau.
Prima.
Ich nehme an.
Weil ich habe das dann nicht mehr gesehen.
Ja. Jetzt natürlich eine Frage, die ich natürlich schon stellen möchte, ist, weil sie mich natürlich auch selbst beschäftigt. Können solche Kondensstreifen, welche sich auch ausdehnen, nicht auch anders entstehen, fragt Zazer im Chat.
Ja, also ich würde mal sagen, es ist nicht eine Frage, ob es nicht grundsätzlich möglich ist, dass Flugzeuge durch den normalen Luftverkehr diese Kondensstreifen erzeugen. Die Sache ist einfach die, dass das Ausmaß, das man beobachten kann und vor allem die charakteristischen Verhaltensweisen der Kondensstreifen komplett anders sind als diejenigen, die man bis vor, sagen wir, einem Jahr oder je nach Aussagen gibt es Leute, die sagen, das sehe man in bestimmten Gegenden seit 2 oder 3 Jahren. Pardon. Das sieht dann einfach ganz anders aus und das lässt sich also, wenn man weiß, worauf zu achten ist, kann man das ziemlich gut unterscheiden. Und es gibt da auch Tage, wo diese Flugzeuge unterwegs sind und dann gibt es Tage, da sieht man nichts mehr. Und das kann mir, das können auch die Flughafenbehörden nicht erklären mit dem normalen Verkehr, auch nicht mit dem Transitverkehr.
Ja, ich habe auch in dieser Episode, die ich eben festgehalten habe, das Interessante daran war, dass also über Graz gibt es offenbar da eine Flugschneise und da flog eben einer drüber und ich habe dann gleich gesehen, dass der dürfte gut werden. Habe ihn dann in seinem Entstehen fotografiert und dann nach 15 Minuten passiert das, was ich mir schon lange gewünscht habe. Es fliegt ein zweites Flugzeug auf derselben Strecke. Natürlich kann man nicht sagen, ob das in derselben Höhe war oder nicht.
Ja, das habe ich aber schon gesehen. Ja,
und hinterlässt zwar schon einen Kondensstreifen, aber dieser verschwindet nach 2-3 Minuten. Also ich habe dann, so schnell konnte ich dann gar nicht noch einmal fotografieren, war der wieder weg. Mhm. Und die Frage ist jetzt natürlich, du bist natürlich jetzt kein Atmosphärenphysiker oder?
Nein, das bin ich nicht.
Und welchen Informationen oder wie sicher bist du dir jetzt eigentlich persönlich, dass es sich bei dem Chemtrail-Phänomen nicht doch um eine atmosphärische Abnormität handelt?
Also ich denke, ich kann das von meiner Beobachtung her und eben von der Verschiedenartigkeit eigentlich ausschließen. Also mit guten Gründen. Und es gibt ja auch verschiedenste Aussagen zur Thematik der Chemtrails und auch zu den zugrunde liegenden Patenten, die eigentlich für mich, also ich möchte da gern später auch gern noch drauf eingehen, eine Indizienbeweisführung ermöglichen, die also, wenn man da alle diese Aspekte zusammen anschaut, eigentlich praktisch ausschließen, dass es sich da um einen Zufall handeln kann.
Na, dann machen wir das gleich. Also das würde mich schon interessieren. Razer schreibt auch gerade im Chat, es gibt auch Kondensstreifen, die länger stehen bleiben. Das stimmt, das habe ich auch schon beobachtet. Hängt von der Luftfeuchtigkeit ab, ist völlig richtig, kann ich nur zustimmen. Also wie schaut jetzt diese Beweisführung aus, dass es da ein anderes Phänomen gibt?
Also, es ist so, dass man also davon ausgehen kann mittlerweile, dass wenn wir Tage haben, wo also erhöhte Temperaturen zu erwarten sind, also spezifisch, wenn die Temperaturen um 3 oder 4 Grad hochgehen, dass das bedeutet, dass an diesen Tagen eine erhöhte UV-Strahlung entsteht. Und in den Nächten beziehungsweise in frühen Morgenstunden solcher Tage kann ich also mit fast 100%iger Sicherheit garantieren, dass wer sich da den Himmel bei sich in der Gegend anguckt, feststellen wird, dass also Flugzeuge nachts und in den frühen Morgenstunden hin und her kreuzen, dass dieses bekannte Schachbrettmuster entsteht, dass sehr viele Flugzeuge zu beobachten sind, also bis zu 10 in einem bestimmten Gebiet, dass die Flugbewegungen klar abseits bekannter Flugrouten stattfinden, dass da also Zickzackkurse über die Stadt, also zum Beispiel hier über Basel geflogen sind, werden, und dass dann vor allem auch der Rauchausstoß, den man sieht, nicht aussieht wie ein Kondensstreifen, sondern eher wie Rauch eigentlich, ja, und nicht wie ein Tropfenphänomen. Es wirbelt also stark und dann passiert eben diese Ausbreitung anschließend. Und das kann also bei uns im Sommer dann so aussehen, dass das so sich verfeinert, dass der Himmel einfach ein ganz feines Weiß aufweist. Und die Meteorologen erklären das eigentlich damit, eben einerseits mit dem zunehmenden Flugverkehr und andererseits mit ganz bestimmten Wetterlagen. Jetzt der Witz an dieser Sache ist der, dass man diese feinen Kondensstreifen, die sich dann ausbreiten, zu jeder Wetterlage und bei jeder Temperatur, Sommer, Winter, kalt, heiß, trocken, zu jeder Zeit beobachten kann. Vorausgesetzt, es findet eben dieses Phänomen statt einer rapiden Temperaturzunahme.
Ja, im Chat wird gerade gefragt, also das stimmt, ich konnte das beobachten, also die Aufnahmen, die ich gemacht habe, entstanden von einer Gewitterfront und auch letztens wieder. Vor einem Gewitter konnte man gewisse Aktivität sehen, wobei ich jetzt über Graz nie ein Zickzackmuster oder diese Raster beobachten konnte, aber du hast da Fotos von Amsterdam etc., die auch im Internet verlinkt sind von der Startseite. Sowas habe ich noch nie live gesehen. Aber ja,
habe ich einmal live gesehen bei uns.
Ja, das ist unglaublich.
Das war wirklich unglaublich. Ja,
ich meine, Kondensstreifen entstehen, also weil das auch im Chat jetzt gefragt wurde, eben durch die kalte Luft. Ich habe da mal eine Erklärung gelesen, so wie man im Winter Hauch ausstößt.
Ja, genau.
So trifft also die extrem heiße Luft der Turbinen, trifft eben auf die muss eben minus 70 Grad haben und dann bildet sich so ein, und niedrige Luftfeuchtigkeit, und dann bildet sich das eben aus. Gut, jetzt gibt es da halt nur wirklich empirische Beweisführung quasi, also du hast da so Sachen gesagt, wie dass eben die Farbe leicht anders ist und so weiter, aber wie schaut es jetzt wirklich aus mit physikalischen Modellen, weißt du davon irgendwas, die belegen würden, dass ein normaler Kondensstreifen sich auch genauso verhalten könnte?
Das ist eine schwierige Frage, Tarek, die ich so nicht beantworten kann. Also ich gehe einfach davon aus, dass, also bei mir ist es wirklich eine empirische Beweisführung mit der Konsistenz des Kondensstreifens und mit der Anhäufung der Flugzeuge, mit der Bewegung der Flugzeuge ab seit der Flugrouten. Also die Meteorologen sagen natürlich, also die behaupten sogar, dass ein Flugzeug sich auf gleicher Höhe und an gleichem Ort bewegen kann und die Kondensstreifen ganz verschieden aussehen können. Aber wie das also geschehen soll, das kann ich mir nicht erklären.
Der Herr Dr. Lammer ist ja ein Atmosphärenphysiker, der ist immer wieder bei uns zu Gast und wir werden ihn einfach einmal darüber befragen.
Das würde ich sehr gerne hören, was er dazu meint.
Ja, ich auch. Ja.
Insbesondere, wenn er nicht eingespannt ist in irgend so ein Interessengeflecht, nicht wahr?
Ja, das kann ich natürlich nicht sagen, aber das werden wir dann einfach sehen. Aber jedenfalls, also ich sehe schon, heute wird es natürlich eher jetzt um empirische Beobachtungen und auch um Dinge, die du im Hintergrund recherchiert hast, gehen.
Also ich kann dir, Tarek, ich meine, ich sage das gerne hier, ich muss es allerdings ein bisschen vage halten. Ich kann auch sagen, dass die Sicherheit für mich auch darin besteht, dass ich ganz konkrete Aussage eines Kabinettsministers, eines europäischen Kabinettsministers habe, der von einem Bekannten von mir, der die englische Übersetzung gemacht hat, befragt wurde. Und da besteht ein Verwandtschaftsgrad und dieser Kabinettsminister wurde gefragt, ob dass die Geschichten mit den Chemtrails stimmen würden. Und er las meinen Artikel und meinte dazu, dass er das bestätigen könne und dass er aber nicht mehr dazu sagen könne, als dass er es bestätige. Und das Gleiche passierte mit dem demokratischen Präsidentschaftskandidaten Denis Kucinich im letzten Sommer. Er wurde auch an einer öffentlichen Anhörung zu Umweltfragen, denke ich, in Santa Cruz in Kalifornien die gleiche Frage gefragt. Und er meinte auch, also Chemtrails sind eine Realität und mehr kann ich dazu aufgrund der Geheimhaltung nicht sagen. Und da gibt es also mittlerweile verschiedene Aussagen, die ganz konkret vorhanden sind, unter anderem auch dieses Deep Shield Interview, auf das wir auch noch eingehen werden. Und da besteht im Zusammenwirken mit diesen von diesen Aussagen mit meinen Beobachtungen besteht eigentlich kein Grund zu Zweifel mehr.
Ein Hörer im Chat hat die Frage gestellt, was ist denn nun eigentlich so schlimm an Chemtrails? Ich meine, warum wird das geheim gehalten?
Ja, also wenn wir, also ich muss mal ein bisschen ausholen, also Deep Shield ist ein kanadischer Mitarbeiter des ganzen Chemtrail-Projektes. Das Projekt nennt sich offiziell The Shield, also der Schild. Man schützt die Erde vor der, also vor der Sonne. Und dieser, wo war ich jetzt gleich wieder?
Deep Shield.
Ja, Deep Shield, der hat also ausgesagt, dass man große Ängste davor hat, dass das System kollabiert. Also man geht eigentlich davon aus, dass die Erde beziehungsweise die Erderwärmung so weit vorangeschritten ist, dass es also praktisch keine andere Möglichkeit mehr gibt, als diese Notfallmaßnahmen, die jetzt mit dem Shield-Projekt gemacht werden. Und dass so etwas wie eine weltweite Panik entstehen würde. Ich meine, das hört man natürlich immer wieder im Zusammenhang mit verschiedenen Verschwörungsgeschichten. Man würde das geheim halten. Aber ich meine, man muss sich das mal vorstellen, wenn die Leute wirklich wüssten, wie weit wir mit der Erdzerstörung schon gelangt sind. Und wenn man das darauf zurückführt, also auf unseren Lebensstil und so, wie viele Leute dann finden würden, naja, okay, ich habe die Nase voll, ohne mich.
Das heißt, das Ganze dient dem das System, das wir haben, in dem wir fossile Brennstoffe verwenden. Ja. Und deiner Meinung nach passiert es deshalb, ja, dass und manche Leute sehr viel Geld damit verdienen.
Ja.
Und dieses System soll erhalten werden. Und
das Kyoto System soll wird weiter funktionieren.
Bis Kyoto wird abgeschafft und mit Chemtrails ersetzt. Oder
ja. Wie? Also. Ich meine, stell dir mal vor, China. Das ist ja ein Riesenstaat mit so einer wirtschaftlichen Potenz. Die stoßen jetzt auf den Weltmarkt. Was ergeben sich da alles für Möglichkeiten? Transrapid, die ganzen Autos, VW, BMW und so weiter. Das ist ein Riesenmarkt. Die Wirtschaft ist ein selbsterhaltendes, also unsere Wirtschaft, in der wir leben, ist ja mittlerweile ein komplett selbsterhaltendes System. Und da kann man sich einfach nicht leisten, dass die Leute anfangen, das zu hinterfragen. Das konnte man noch gerade noch zurechtbiegen mit der ganzen Hippie- und 68er-Bewegung. Und das soll den Mächten jetzt nicht nochmals passieren. Und ich denke einfach, da ist auch eine Spur Dummheit bei der ganzen Sache, weil man eben nicht sieht, dass wir uns selbst zugrunde richten. Wir glauben es erst, wenn die Katastrophe vor der Tür steht, also oder wenn sie zur Tür reinkommt, weil vor der Tür steht sie.
Auf jeden Fall. Was sind jetzt eigentlich die Nebenwirkungen dieser Technologie? Es gibt ja, das sollten wir vielleicht auch jetzt kurz erwähnen, es gibt ja das Welsbach-Patent. Das ist auch, also Welsbach-Partikel, die in die Atmosphäre eingebracht werden sollen, um die Wärme der unteren Erdatmosphärschichten in Infrarotstrahlung umzuwandeln und nach außen abzugeben und gleichzeitig quasi neue Erwärmung zu verhindern durch die Aluminiumpartikel und Brom. Aber gibt es da jetzt eigentlich wirklich Messdaten und wenn es die gibt, was sind jetzt eigentlich die Nebenwirkungen, die man von so einem Programm erwarten kann?
Also du meinst die Krankheitssymptome?
Naja, gibt es, woher weiß man eigentlich, dass jetzt wirklich das Welsbach-Patent zum Beispiel, wie manche es behaupten, zum Einsatz kommt? Das heißt, dass da wirklich Aluminiumoxid in die Atmosphäre eingebracht wird?
Ja, also das lässt sich vor allem einmal, ja, also ich kann das wirklich nicht genug betonen, das lässt sich einmal erhärten durch die persönliche Beobachtung. Also das heißt, die Beobachtung des Himmels und das Feststellen der zunehmenden Weißlichfärbung des ehemals blauen Himmels. Das lässt sich erhärten durch, wie soll ich sagen, ich habe den Faden kurz verloren hier.
Nein, es geht ja,
weil ich da gleichzeitig in meine Notizen reingucke.
Es geht jetzt auch um die Nebenwirkungen. Also es gibt viele Leute, die behaupten, dass durch diese Partikel, die da eingebracht werden, auch gesundheitliche Schäden direkt entstehen.
Ja, also ich denke, das ist überhaupt ein Thema, was man sich sehr unklar ist. Also es wird gesagt, es würden Atemwegserkrankungen sein zu erwarten. DeepShield sagt auch, dass die WHO davon ausgeht, dass also zig Millionen Leute pro Jahr zusätzlich sterben werden an Atemwegserkrankungen, also spezifisch alte Leute, Kinder und solche, die eh schon Lungen- und Atemwegsprobleme haben. Das andere ist die Zunahme von Chronic Fatigue Syndrome, also man hat es ursprünglich diese Schlafkrankheit genannt,
das ist
die seit ein paar Jahren, also in einer unheimlichen Zunahme, vor allem in den Vereinigten Staaten, auftritt.
Ja, das hat gerade jemand im Chat, die interessante, weil du das gerade sagst. Mhm. Ich habe auch gemerkt, als es in den letzten Tagen so eine Kältewelle gab, dass ich mich irgendwie nicht so gut gefühlt habe. Vielleicht hängt es ja mit den Chemtests zusammen. Na gut, bei einer Kältewelle fühle ich mich auch nicht gut.
Ja.
Aber was ich mich auch jetzt frage, ist, wo gibt es jetzt tatsächlich Messungen von in der Atmosphäre, in denen nachgewiesen wurde, dass diese Partikel in den Chemtrails vorkommen?
Ja, also das ist also mehrfach nachgewiesen worden. Das kann man auch einsehen bei Clifford Carnetom, also bei www.carnetom.com. Da sind also Untersuchungen gemacht worden. Es ist jetzt eben gerade auf dieser Website eine ganz neue Untersuchung, die also Bariumsalze nachgewiesen hat, also beziehungsweise ausschließen konnte, dass es sich um irgendetwas anderes als um eine massive Überdosierung von Bariumsalzen in eingesammeltem Staub nach Regenfällen vorhanden ist. Und Leute, mit denen ich in Kontakt stehe, die versuchen jetzt in England auch eine ähnliche Untersuchung zustande zu bringen. Das heißt, es gibt Nachweise, dass also bis zu siebenfach erhöhte Werte von Barium und auch von Aluminium festgestellt worden sind. Daneben sind auch zahllose Aufnahmen und Beobachtungen dieser Trägersubstanz, also die in den Chemtrails drin ist, also dieses Polymer-Kunststoff-Gemisch, das als Trägersubstanz dienen soll, das ist also auch schon unzählige Male festgehalten worden. DeepShield sagt auch, dass es also sehr große Fortschritte gegeben hat in der Ausbringung der Chemtrails in den letzten Jahren und dass man immer noch an der Formel arbeitet und immer neue Versuche macht. Also es gibt ein paar Aufnahmen, die ein paar Jahre alt sind, wo man buchstäblich diese Fäden, also wie Spinnennetze am Boden liegen sieht, und die konnten noch sehr gut fotografiert werden. Das ganze Polymergemisch ist jetzt sehr viel feiner geworden. Also
okay. Wir werden jetzt eine kurze Pause machen und wenn wir dann zurückkommen, würde mich natürlich auch interessieren, weil auch diese Frage zum Chat öfter gestellt wurde, kann man etwas dagegen tun? Stichwort Organrohr Chembusters. Ich weiß, dass du dich damit beschäftigst und nach dieser Pause werden wir kurz darauf eingehen. Du wolltest jetzt noch kurz was zu dem Thema, du wolltest jetzt noch kurz was nachbringen von den Gesundheitsfolgen oder Schäden?
Ja, also ich wollte eigentlich nur kurz noch nachschieben, also wir haben es von den Krankheitssymptomen gehabt, Atemwegserkrankungen, Chronic Fatigue Syndrome, und da wollte ich einfach noch festhalten, dass also durch das Aluminium, man muss sich vorstellen, wenn da diese Werte wie das durch die Untersuchungen jetzt immer wieder, sagen wir mal, behauptet bis belegt ist, siebenfach erhöhte Aluminiumwerte vorhanden sind, dass die Gefahr von Alzheimer natürlich sehr am Zunehmen ist, weil ja Alzheimer bekanntlich mit der Benutzung von Aluminiumpfannen und Aluminium in der Umwelt generell eindeutig erwiesen ist. Und die Nanobakterien, die auch heruntergeholt werden durch die Chemtrails, also die Nanobakterien sind eine ganz kleine Bakterien, die eigentlich an der oberen Atmosphäre hausen, und die werden mit den Chemtrails runtergezogen in unsere Atmosphäre und gelangen auf den Boden, und die ernähren sich interessanterweise sehr, sehr gerne von Aluminium. Das heißt, die werden dann zusätzlich noch runtergezogen durch diese Ankopplung an Aluminium, also beziehungsweise an das Aluminiumpulver. Das wurde also festgestellt.
Okay, jetzt da vielleicht ganz kurz, weil eben die Frage gekommen ist, das Thema Chembusters.
Ja, nun, Chembusters, das ist ein System das beruht auf den Forschungen von Wilhelm Reich, also beziehungsweise eine Weiterentwicklung von Reich, die davon ausgeht, dass ursprünglich hat der Reich ja mit seiner Orgontheorie gesagt, er könne also negative atmosphärische Energie umwandeln mit seinen Kupferrohrkanonen, die er dann gebaut hat in den USA in den 50er Jahren. Jetzt die Chembusters sind eine Weiterentwicklung dieser Reichschen Kanonen, Orgonkanonen, und werden gebaut mit langen Kupferrohren, und statt dass man die Kupferrohre dann direkt in fließendes Wasser ableitet, hat man unten, und das wurde von Don Croft entwickelt, hat man da also hat man starke Bergkristalle unten rein montiert, und die sollen also auf jeden Fall, ich möchte hier wirklich festhalten, die sollen eine Wirkung in der Beseitigung bzw. in der Neutralisierung von diesen Chemtrails haben. Jetzt, es ist so, es gibt da in der Schweiz einen Hersteller dieser Chembuster, und den werde ich nächstens besuchen und mir mal die Sache, ich wollte einfach einen Tag haben, wo ich wirklich weiß, da ist wirklich wieder ganz dick gesprayt worden. Und dann werde ich mir die Sache mal angucken und dann ganz gerne gegebenenfalls bei einer späteren Sendung darüber berichten, ob das was bringt oder nicht, weil es ist ja wirklich sehr, sehr wichtig, dass man sich ein Gefühl erhält, dass man da was dagegen machen kann. Auf irgendeine Art, sei es, dass man das verbreitet, sei es, dass man diskutieren kann, Radiosendungen machen kann, oder sogar ganz konkret technisch was dagegen tun kann. Aber wie gesagt, kann ich darüber eigentlich noch nichts aussagen, ob das von mir aus funktioniert. Also Don Croft, der schwärmt natürlich schon seit Jahr und Tag von seinen Geräten. Und die kann man auch, Stichwort Google, Don Croft, das kann man sich ansehen dann selbst. Es hat auch viele Fotos und so weiter.
Okay, aber du bist also jetzt im Moment noch nicht so wirklich bewandert mit diesem Thema.
Ich bin nicht so weit bewandert, dass ich da sagen könnte, ob ich da Vertrauen schöpfen konnte. Also ich denke auch, es ist also für mich persönlich ein Problem dabei, Technik mit Technik zu bekämpfen. Also es ist etwas, was unter anderem auch Rudolf Steiner und die Anthroposophie warnt davor, sich Hoffnungen zu machen, also auf eine Zukunft des Menschen, wenn er nicht aus sich selbst heraus die Abwehr entwickelt und sich wehrt. Also das ist doch ein Credo von mir, dass wir die eigenen Kräfte mobilisieren müssen und nicht blindlings auf Technik vertrauen, weil unser ganzes System beruht ja sehr oft darauf, dass der Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben wird, nicht wahr?
Ja, das sprichwörtlich. Und jetzt kurz bei den Hörern, Entschuldigung, weil der Cropcom hat sich doch kurz verabschiedet. Ich bin da jetzt ein bisschen hinten nach. Du wolltest aber dann noch auf die Geschichte eingehen, hast du mir gesagt. Also du möchtest mal also auf die Entstehung dieses ganzen, auch der Beobachtungen.
Also ich weiß natürlich nicht, wie viel Vorwissen ich bei den Hörern voraussetzen kann.
Eine Frage, die im Chat gestellt worden ist, und die auch da wieder jetzt, also ein paar so Fragen ranken sich so um das Thema, wer sprüht eigentlich, wer finanziert das? Mhm. Zum Beispiel Frage von Eraser, wer sprüht? Fragezeichen, die Schweizer Luftwaffe oder wer anders für Basel. Das heißt, wie kann so ein Riesenprogramm dann eigentlich geheim gehalten werden und so weiter? Also wenn du auf solche Dinge vielleicht mal eingehen kannst.
Das sind also auch sehr für mich sehr schwierige Fragen. Also es ist einfach so, dass man, es ist schwer auszugehen davon, dass man ein System entwickelt hat, wo die Leute eigentlich nach einem Need-to-Know-Prinzip eingeweiht sind. Das heißt, das ist ja auch in den Geheimdiensten, das kennt man ja, es ist ein System, wo jeder genau so viel weiß über eine bestimmte Sache wie für sein eigenes spezifisches Funktionieren innerhalb des Systems gebraucht wird. Und ich denke, man kann davon ausgehen, also die Chemtrails, es ist gar nicht anders möglich, als dass die heute nicht nur, wie es ursprünglich hieß, von Militärmaschinen, also spezifisch NATO-Maschinen, über Europa ausgebracht werden, sondern auch von den großen Fluglinien. Und das ist gar nicht anders ausführbar. Und DeepShield erläutert das auch in dem Interview, das es von ihm gibt bei www.homestead.ca. Also
ich werde das verlinken dann, wenn du mir das schickst, dann werde ich es auf die Seite geben.
Diese Chemtrail-Adresse, also DeepShield sagt da auch ganz klar, dass man eigentlich mit den zivilen Fluglinien ein Grundraster oder eine Grunddeckung der zu schützenden Gebiete, also weil er sieht das Ganze ja auch als einen Schutz an, was eigentlich für seine Glaubwürdigkeit meiner Meinung nach spricht, dass man da einen Grundschutz legt und das dann bei bestimmten Wetterlagen, wie schon festgestellt, starke Zunahme der Temperatur oder starken Winden oder so, buchstäblich Löcher in dieses Netz gerissen werden. Und die werden dann von diesen ominösen grauen Transportern der Marke Boeing, sehr oft unmarkiert, werden die also ausgebessert. Und das geschieht dann sehr oft an diesen Tagen, wo also wie ich da gesagt habe, die Temperaturen stark ansteigen. Und das sind die Flüge, die man dann sieht, die ganz klar abseits der normalen Flugrouten sind. Das sieht man auch sehr schön auf diesem Foto, was ich dir geschickt habe, Tarek, von die Satellitenaufnahme von Genf-Lyon. Das muss man sich mal angucken, weil es sich da ja aufgrund dieser Muster weder um Überflüge noch um Anflüge auf den Flughafen Genf-Cointrin handeln kann.
Ja, ich hab schon öfter solche Dinge gepostet. Also auch die NASA hat vor kurzem nochmal so einen Artikel, hat das aber nicht auf Chemtrails zurückgeführt. Aber ich muss auch sagen, die Aufnahmen, die ich gemacht habe, die sind also offenbar an einer Flugstraße. Ja, wenn das also ein Chemtrail war, dann war das zumindest ein Jet, der auf einer ganz normalen Linienjet-Strecke flog, geflogen ist. Also es gibt dann nicht nur Sprüher, die abseits der internationalen Luftstraßen operieren.
Also wäre davon auszugehen, also dass es ist gar nicht anders, ist gar nicht anders machbar. Und was ich noch sehr interessant finde, Tarek, ist, dass dieses Chemtrail-Phänomen ja praktisch nur in den oder ausschließlich nach meinem Wissen in den NATO-Ländern beobachtet worden ist. Das heißt, es ist eine Schutzmaßnahme, die für unsere westlichen Industrienationen getroffen wird, die alle diejenigen, die unter dem NATO-Schutzschirm sind. Und da gehört unter anderem die Schweiz auch dazu mittlerweile, weil wir sind NATO assoziiert. Und auch Länder wie Kroatien, da gibt es also Augenzeugenaussagen, dass also buchstäblich in der Woche, als Kroatien dieser NATO Partnership for Peace PFP Programm beigetreten ist, dass Sprayen angefangen hat. Und die Schweiz, die ist jetzt seit dem 1. Januar 1998 NATO assoziiertes Mitglied. Und ja, vorher gab es das nicht.
Ja, das ist interessant, also ja, wenn da ein Zusammenhang ist. Im Chat noch eine recht interessante Frage von Thomas. Wie kam der Kontakt mit Deep Shield, also dieser Kontaktperson, da zustande? Wo sitzt er und wie ist er erreichbar? Erreichbar ist über seine Website, vielleicht sagst du nochmal seine Adresse, ich werde es aber noch verlinken.
Ja, also erreichbar ist er natürlich in dem Sinne überhaupt, also für Anfragen nicht. Es ist einfach, also es gibt da zwei Websites, die mit Deep Shield zusammengearbeitet haben. Das eine ist eben das schon mal genannte www.homestead.ca, also .ca. Das sind die Leute, die das, das Interview mit ihm auch auf ihrer Website haben. Und das andere ist der Bruce Conway bei www.lightwatcher.com. Also mit dem Bruce Conway habe ich auch schon mich ausgetauscht. Und Bruce Conway war derjenige, der darauf hingewiesen hat, auf dieses Policy Implications of Greenhouse Warming Schriftstück, was da, aber da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Also da kann man also mit diesem Bruce Conway auf jeden Fall Kontakt aufnehmen, also www.lightwatcher.com.
Ja, ich werde das noch auf die Seite stellen.
Dann können wir das vielleicht noch auf die Seite stellen.
Eine Frage von Interessierter, vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein, der Sinn dieser Chemtrails ist mir irgendwie nicht klar, also Sinn für die Regierung etc. Was genau, es gibt ja verschiedene Theorien und es gibt ja auch diesen Begriff der Dual Active Systems, ja, der mich noch sehr interessieren würde, aber was ist der Sinn dieser Chemtrails?
Also der Sinn der Chemtrails, also da müssen wir ein bisschen ausholen. Das Chemtrail-System funktioniert ja durch drei Hauptbestandteile. Es hat einerseits Bariumsalz, zweitens Aluminiumpulver und dann diese Welsbach-Partikel. Das Ganze ist in einem Polymergemisch als Trägersubstanz eingebracht. Und das Bariumsalz, das oxidiert in der Atmosphäre. Und wenn das oxidiert wird, ist es zu Bariumoxid. Bariumoxid bindet Kohlendioxid und Kohlendioxid ist einer der Hauptfaktoren unserer Erderwärmung. Das ist die eine Funktion des Welsbach-Patentes bzw. des Chemtrail-Programmes. Jetzt das nächste neben dem Bariumsalz ist das Aluminium. Das Aluminium hat eine Doppelfunktion, also es ist in einem sehr komplexen Verfahren, strahlt das Aluminium sowohl das Sonnenlicht ins Weltall zurück, sowie es auch mit diesen Welsbach-Partikeln mittels dieser die von der Erde ausgehende Wärme in Infrarotwellen umwandelt. Und diese werden dann von der Erde weggelenkt und bewirken eine Abkühlung. Jetzt, wie wenn das Ganze nicht schon kompliziert genug wäre, ist es zusätzlich so, dass das Barium mit dem Aluminium zusammen ein diffuses elektrisches Feld bildet. Dieses diffuse elektrische Feld kann man mit niederfrequenten Radiowellen aufladen. Und durch dieses Aufladen entstehen dann ihrerseits elektrostatische Entladungen, die trockene Stürme genannt werden. Und diese trockenen Stürme, Bariumsalz und Aluminium zusammen, erzeugen auf künstliche Weise Ozon. Damit repariert man dann das Ozonloch. Also da sind ein paar ganz zentrale verschiedene Faktoren, die angepeilt werden mit den Chemtrails. Und es ist auch interessant festzustellen, also wenn man sich dieses Patent anschaut, hat es eine kleine Formulierung drin und da heißt es, wenn diese, also ich weiß nicht, ob ich das Englisch zitieren soll oder ob ich das Deutsch machen soll. Es heißt, once the tiny particles have been dispersed into the atmosphere, also wenn die kleinen Teilchen in die Atmosphäre ausgebracht sind, they may remain in suspension for up to 1 year. Also bleiben sie bestenfalls in der Luft hängend bis zu einem Jahr lang. Und das ist das, was ich gemeint habe, das steht also in dem Welsbach-Patent, das werden wir, falls es möglich ist, Tarek, dann auch mal vielleicht bei euch, bei Crop FM können wir das als PDF-File platzieren. Können sich die Leute das selber runterladen und
ja, sehr gerne,
durchlesen.
Ja.
Also das ist dieses Grundnetz, das gelegt wird.
Es gibt jetzt im Chat ein paar interessante Meldungen, unter anderem RT, der meint, dass er also solche Phänomene, wie ich sie letzten Freitag fotografiert habe, seit Kindheit auf kennt und er ist jetzt 30. Ich glaube das von mir nicht behaupten zu können, aber ich weiß es nicht, ich kann es jetzt nicht beweisen. Wie schaut es jetzt generell mit Chemtrails vor, sagen wir 1995 aus? Du hast gesagt, dass mit dem NATO-Beitritt das plötzlich über Basel angefangen hat, aber, aber gibt es also jetzt Aufnahmen älterer Chemtrails? Oder ich meine, Chemtrails, ist dieses Phänomen jetzt wirklich erst in den letzten 5 Jahren beobachtet, dass also solche Kondensstreifen das machen, was unter anderem ich dokumentiert habe oder was natürlich noch viel eindrucksvoller in deinen Fotos zu sehen ist?
Ja, also Tarek, ich möchte mal so sagen, also du erinnerst dich ja bestimmt an Zeiten, zu denen man, an denen man die Flugzeuge gesehen hat, wie sie über unseren Köpfen dahinfliegen und da sah man keine Kondensstreifen.
Also überhaupt keine Kondensstreifen hat es immer gegeben. Aber
ja, eben, aber jetzt guck mal hin und stell mal fest, ob du irgendwo noch ein Flugzeug siehst heutzutage, das keinen Kondensstreifen hat.
Habe ich beobachtet.
Gibt's, ja. Aber wie viele im Vergleich zu früher? Es sind nämlich wahnsinnig wenige geworden. Und ich gehe davon aus, dass der Grund dafür ist, dass in vielen dieser Flugzeuge diese Welsbach-Partikel und das Aluminium beigemischt werden. Und die waren früher nicht so. Jetzt, es ist natürlich schon so, ich habe, also das ist eine Bemerkung, die ich auch von verschiedenen Leuten schon gehört habe, die sagen, ja, diese Chemtrails, das gibt es schon seit jeher. Da gibt es auch eine Stellungnahme von einem Herrn Professor, denn das habe ich irgendwo, der sagt, ja, das ist alles, war schon immer so. Da kann ich nur sagen, nein, es ist nicht wahr. Es ist schon so, dass es immer Kondensstreifen gegeben hat und ich bin überzeugt, dass man auch von 1979 oder irgendwann ein Foto findet von einem Kondensstreifen und sagt, ja, da haben wir es, das gab es auch schon. Das ist wie diese Geschichten, wo es heißt, AIDS gab es schon in Afrika in den 30er Jahren. Also
ja, gut, es gab immer wieder Programme. Ich meine, es gab zum Beispiel, das haben wir auch kurz mal besprochen, in den 50er Jahren oder so, gab es über San Francisco Programme, wo also Chemikalien oder radioaktives Material, ich weiß nicht, du hast mal einmal etwas davon erzählt, versprüht wurde und man hat halt geschaut, wie das dann sich auswirkt auf die Bevölkerung. Also es gab solche Programme immer wieder. Ne?
Ja, also das ist natürlich, also das sind ja auch Akten, die sind ganz offiziell unter dem Freedom of Information Act freigegeben worden. Also diese Versuche mit dem Streuen von Bakterien und Viren über San Francisco in den frühen 60er Jahren, ich glaube 61, 62 war das. Also das kann man alles nachprüfen und das ist schwarz auf weiß, da gibt es auch Bücher drüber, also ich wüsste jetzt im Moment gerade keins auswendig, aber das lässt sich also einwandfrei nachweisen und es ist ja natürlich auch sehr verführerisch, uns mit irgendwas etwas zu versehen. Man redet ja immer von der Gefahr dieser Biowaffen und so weiter. Was ist, wenn genau die Leute, die uns immer warnen vor den Biowaffen, diejenigen sind, die diese Biowaffen einsetzen, aber anders als wir das erwarten?
Ja, man kann sich relativ viel vorstellen. Was halt wirklich interessant ist, ist also im Grunde natürlich die Fakten auch, die bestehen.
Aber wie gesagt, das lässt sich einwandfrei belegen, dass das also seit Jahren gemacht wird. Also bis zu diesen wetterverändernden Effekten, also mit dem Besprühen von Wolken. Der Kreml hat das ja dann jeweils bei seinen Oktoberfeiern, haben die Wolken von Moskau ferngehalten, noch in den 70er, 80er Jahren. Also damit das einen schönen blauen Himmel gibt für die Militärparaden und so weiter. Also das ist ja überhaupt nicht, es ist absolut unbestritten, dass das gemacht worden ist. Ja.
In diesem Zusammenhang eine Frage, was ist eigentlich so von Aussagen, die auf verschiedenen Websites getätigt werden, zu halten, die den Sprühaktionen noch einen anderen Hintergrund nachsagen, dass da Bakterien versprüht werden und dergleichen?
Ja, also...
Entschuldigung.
Sagen wir es mal so, also das ist ja ein das ganze Chemtrail-Projekt ist ein Riesenprojekt und das einzige... Der einzige Grund, wieso so etwas ausgeführt wird, ist, dass es schlussendlich unter dem Strich mehr einbringt, als es kostet. Also davon, das ist ja die Gewinnmaximierung, das ist die oberste, also Leitmaxime unseres ganzen westlichen Denkens. Und also von dem her gesehen, wenn wir schon mal beim Sprühen sind, dann sprühen wir doch auch die anderen Sachen gleich noch mit. Aber, also da würde ich also fast hundertprozentig mal davon ausgehen, dass das der Fall ist. Nur die Frage ist hier jetzt, was wird gesprüht und zu welchen Zwecken? Und da gibt es natürlich unzählige Theorien. Also es gibt auch diese Geschichten von diesen ganz feinen Fädchen, die blau-roten Fädchen, die jetzt anscheinend überall in den Staaten beobachtet werden, wo die Leute sagen, ja, da sitzen irgendwelche Genmaterial verändernde Daten drauf, die dann in die DNA eindringen und also DNS bei uns auf Deutsch. Es ist schwierig, das zu beurteilen, weil es ist ja ein ganzes Geflecht von Thematiken, die sich da auftun. Also ich denke, die Spur in das HARP-Projekt hinein, also der Zusammenhang mit dem HARP-Projekt ist meines Erachtens eigentlich viel klarer gegeben als jetzt die Mutmaßungen über, also die pharmazeutische Industrie, die hat natürlich jedes Interesse, da auch mitzutun. Und die Verflechtungen von der Pharmazeutik mit dem Militär, die werden ja immer enger. Aber eben, wie gesagt, also HARP ist da einiges konkreter. Und ich würde dann auch noch ganz gerne auf HARP kurz eingehen, wenn wir noch die Zeit haben. Weil da noch ein paar Infos reingekommen sind.
Einige amerikanische Websites sprechen ja auch von irgendwelchen Sendeanlagen am Boden in Amerika, die mit dem HARP-Projekt in Zusammenhang gebracht werden, die im Bereich von eben solchen Sprühzonen sehr häufig angebracht sind.
Ja, das habe ich nicht gewusst, aber das scheint mir Sinn zu machen. Also, wenn wir schon bei HARP sind, dann... Ich habe eben erst gelesen, also die Aussage, die stammt von David Chang selbst. David Chang ist mit Fu Shi zusammen der Entwickler dieses Welsbach-Patentes. Und David Chang hat gesagt, er wurde interviewt von einem Journalisten hier in Basel, der das Thema aufgegriffen hat. Und der Chang meinte, er wüsste da auch nicht genau, was man mit seinem Patent machen würde. Also er könne darüber nichts aussagen, wie ja die Leute sowieso meistens nichts über konkret aussagen können. Nun wissen wir aber, dass Chang dieses Patent für Hughes Aerospace entwickelt hat, vor 13 Jahren. Und er ist mittlerweile pensioniert und in der Zwischenzeit ist Hughes Aerospace in den gemeinsamen Besitz von, man höre und staune, Raytheon und Boeing übergegangen. Nun, wenn man jetzt schaut, wer Raytheon ist ja nicht nur der größte Militärkonzern weltweit, sondern Raytheon ist auch der Besitzer von HARP, beziehungsweise der Patente, die im HARP-Projekt angewandt werden. Also da besteht also meines Erachtens also ein ganz klarer Zusammenhang zwischen dem Welsbach-Patent auf jeden Fall und HARP. Und das andere ist ja dann Boeing. Und Boeing sind ja diejenigen, die diese Transportflugzeuge herstellen, die behaupteterweise, also von den Beobachtungen, ich habe sie übrigens selber auch gesehen vor 2 Monaten über Paris, behaupteterweise die Chemtrails ausbringen in großen Mengen.
Ich meine, über HARP sollte man vielleicht wirklich einmal eine eigene Sendung machen.
Das
hatte ich
einmal im Chat
angeregt.
Und da bin ich auch überhaupt kein Experte darin, aber es ist einfach interessant, dass HARP zu Raytheon gehört und das Patent, das Welsbach-Patent, das Chemtrail-Patent auch Raytheon gehört.
Hm. Es gibt jetzt im Chat noch eine recht interessante Frage, die ich dir stellen möchte. Jetzt muss ich sie nur wieder finden. Das ist nicht so einfach, weil da heute wieder sehr Ja, gibt es wissenschaftliche Beweise über die Nebenwirkungen? Und dann fragt Interessierter und No-Name sagt, das ist eine interessante Frage, ja, finde ich auch. Mhm. Sie können doch was erfinden, was wir gar nicht sehen. Warum machen Sie es nicht oder weiß der Interviewte eine Antwort?
Also die zweite Frage habe ich nicht verstanden.
Erstens einmal gibt es Nebenwirkungen ja. Und warum macht man das dann nicht auf eine Art und Weise, die man vielleicht nicht so offen am Himmel sieht?
Ja, also...
Aber vielleicht erst die erste Frage.
Ja, wie gesagt, also das mit den Nebenwirkungen, da gibt es also diverse Untersuchungen dieser Chemtrail-Sites in den USA, da bin ich eigentlich schon drauf eingegangen, Atemwegserkrankungen, Chronic Fatigue, Bindehautentzündungen, Alzheimer. Es wird einfach behauptet, dass in den Gebieten, wo also spezifisch und besonders stark gesprayt wurde, dann diese Korrelationen aufgetreten sind. Das heißt, einfach eine starke Zunahme dieser Krankheitssymptome beobachtet wurde. Nun, die Beweisführung hier auch, die ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil es sich unzählige Ausflüchte oder Gründe anbieten lassen, da zu sagen, naja, das ist ein Zufallsbefund und so weiter. Also ich erinnere beispielsweise an diese Chemiekatastrophe in Bhopal. Also da wurde ja auch jahrelang behauptet, also ganz, ganz schwere Symptome, die diese Leute gezeigt haben, hat die US-Firma, die verantwortlich war für die Katastrophe da, behauptet, naja, also wir sind ja da nicht so sicher und so. Und das ging buchstäblich Jahrzehnte, bis die Beweise auf dem Tisch lagen. Jetzt kann ich nur sagen, aus meiner eigenen Beobachtung, Paris, März, die sprunghafte Zunahme, zwei Tage im März, sprunghafte Zunahme der Temperatur, das ging so von 15 auf 25 rauf und dann zwei Tage und dann wieder runter. Während diesen zwei Tagen wurde gesprüht wie wild. Ganz Paris war weiß. Das Halogenlicht, und ich möchte da noch kurz festhalten, also das Halogen-Sonnenlicht ist ja auch ein ganz klares Symptom dieser Chemtrail-Sprüherei. Abends fahren wir zurück nach Basel. Der ganze Zug ist am Husten. Der ganze Zugwagen waren die Leute dabei, sich zu räuspern und zu husten. Es war nicht zu glauben. Aber andererseits, die empirische Beweisführung ist natürlich eine andere.
Ja, aber die steht natürlich noch aus. Also ich meine, ja. Wir haben jetzt, also es gibt natürlich sehr viele Beobachterinnen, aber wie gesagt, ich könnte jetzt auch nicht sagen, habe ich das früher auch beobachtet oder nicht. Also ja. Man müsste also da wirklich Aufzeichnungen auch ja. sehen. Aber es gibt sehr viele Dokumente, die schon belegen, dass da meiner Meinung nach irgendwas faul ist, ja, okay. Wie zum Beispiel diese Satellitenaufnahmen, die ich besonders interessant finde. Mhm. Und natürlich jetzt auch ja die Zusammenhänge, die du da mit HAARP genannt hast, auch nicht ja. ganz uninteressant. Ein Hörer behauptet, wir hätten schon mal was über HAARP gemacht, das kann ich mir jetzt gar nicht erinnern, aber okay. Aha. Gut, Tesla immer
also
wieder.
Also es hat euch jedenfalls nicht so weit beeindruckt, dass ihr das noch wissen würdet.
Nein, HAARP ist schon mal HAARP ist schon ein interessantes Thema, aber nur, wie soll man sagen, ich kenne jemanden, der jetzt da wirklich Experte ist auf diesem Gebiet und das ist relativ komplex. Aber ja. Wir sind jetzt eigentlich schon ziemlich am Ende.
Schade.
Aber ja, ich denke mal, wir werden sicherlich wieder mal ein Update machen. Also würde mich sehr freuen. Was könntest du da zum Abschluss eigentlich sagen? Was ist dir eigentlich jetzt ein Anliegen an dem Ganzen?
Ja, also ich denke, das Wichtigste, also ich kann nur immer wieder betonen, das Wichtigste ist, seiner eigenen Wahrnehmung zu trauen, hinzugucken und also nach dem, wie ich das beschrieben habe, an diesen Tagen und da mal hinzugucken und sich zu fragen, geht das noch mit rechten Dingen zu? Das andere, das ist das Allerwichtigste. Und das andere ist, dass wir uns im Klaren sein müssen, dass wir nach wie vor eine Indizienbeweisführung führen. Das heißt also, wir befinden uns hier wie in einem Verfahren, wo die Mordwaffe fehlt. Und wir wissen ja, wenn die Mordwaffe fehlt, dann schaut man einfach, ob sich so viele Indizien zusammenbringen lassen, dass man ein Geständnis erzwingen kann, auch ohne Tatwaffe. Und ich denke, das ist in diesem Chemtrail-Projekt ist das zu machen. Und es geht jetzt darum, es ist auch für mich und für viele andere Chemtrail-Forscher nach wie vor nicht möglich, klar, schwarz auf weiß, die Beweise auf den Tisch zu klatschen. Es geht aber darum, den Druck mit der Wahrnehmung und mit der Verbreitung dieser Informationen über Chemtrails oder was da beobachtet wird, diese Indizien, den Druck so weit zu erhöhen auf die Medien und die Behörden, also zumal hier im deutschsprachigen Raum, dass wir eine kritische Masse erreichen. Das heißt, dass das irgendwo einfach der Damm bricht und das in die Medien reinkommt oder dass sich dann effektiv ein weiterer Whistleblower der Öffentlichkeit stellt und sagt, hört mal, also eben, es ist wahr. Und ich kann dazu nur sagen, also wir sind, also ich bin da zurzeit mit dem Fernsehen in Verhandlungen, da hat sich also einiges aufgetan. Und es ist zu hoffen, dass diese Sendung tatsächlich zustande kommt, bevor da irgendein Programmchef noch einschreiten kann. Also wir sind dran. Und es wird ein sehr interessanter Sommer werden. Ich verspreche den Leuten, die sich für das Thema interessieren, dass da noch einige Erkenntnisse auf uns zukommen. Und da werden einige Leute noch staunen.
Ja, ich möchte auch hier alle dazu auffordern, dass sie selbst ihre Beobachtung machen und sich selbst irgendwie ihre Meinung bilden. Das Schöne ist ja, es sind nicht irgendwelche Lichtpunkte, die irgendwie irgendwann einmal gesehen hat, sondern das sind Dinge, die kann man eigentlich andauernd beobachten.
Ja.
Und ja, uns vielleicht Fotos oder Berichte zuzusenden und wir werden die dann gern veröffentlichen.
Ja, also ich denke, ich möchte eigentlich auch alle Leute aufrufen, auch wenn das manchmal unsinnig oder fruchtlos erscheint, möglichst viel an Behörden sich zu wenden, an die Medien zu wenden, Leute, die man kennt, die Leute kennen und so weiter zu informieren und einfach den eigenen Einfluss, soweit das möglich ist, spielen zu lassen, bis wir den Druck so weit haben, dass die reagieren müssen.
Okay, ja wir sind am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wie gesagt, über den Sommer werden wir alle selber Beobachtungen machen können und das kann sich dann jeder seine Meinung bilden. Und vielleicht machen wir dann im Herbst wieder mal was. Und dann wirst du sicherlich wieder einiges Neues berichten können oder wer weiß, was bis dorthin sich ereignet. Okay, danke dir sehr, Gabriel, und bis bald. Okay, tschüss. Okay, ja, das war Gabriel Stetter zum Thema Chemtrails. Ein durchaus sehr interessantes Thema, Chris.
Ja.
Die nächste Sendung wirst du alleine gestalten, weil ich da wieder auf der irischen Insel
bin. Ich befürchte fast, ja.
Und warum befürchtest du? Über was wird's gehen?
Es wird eine Sendung zum großen Begriff Big Brother wieder mal. Es wird jemand von der Quintessenz, das sind diese Privacy Fighter quasi, die in Wien zu Hause sind, im Museumsquartier, wird hier zu Gast sein und wir werden wahrscheinlich eine kleine Aktion starten, bei der wir ein paar Digicams verlosen können, die uns zur Verfügung gestellt wurden. Die Bedingung ist allerdings, wir müssen dem Innenminister beim Datensammeln helfen, bei dem biometrischen, dass diese Kameras dann auch dementsprechend eingesetzt werden. Alles Nähere wird es dann, wie gesagt, am 11. ist es, glaube ich, geben.
Ja, wunderbar. Wir versuchen, mir das Ganze übers Netz anzuhören und vielleicht mitzuchatten. Ja, ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Wir hören uns dann wieder am 25. Juli. Da wird es dann, Juni.
Juni.
Da wird es dann eine Sendung über freie Energie geben, auf die ich mich schon sehr freue. Und ja, wer sein Leben lang verhindern möchte, auf die Schnauze zu fliegen, der muss wohl am Bauch kriechen. Auf Wiederhören.